Herzlich willkommen zur Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Recht und Politik im theologischen Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16., das ist heute unser Thema mit Pater Professor Dr. Markus Graulich von den Salesianern Don Boscos. Pfarrer Dr. Stephanos Athanasio von Radio Maria Deutschschweiz hat eine Reihe mit Ratzinger-Schülern über die Person und das theologische Werk von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. organisiert. Heute ist der 14. Teil der Reihe. Dabei geht es um Recht und Politik im theologischen Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. Experte dazu ist Pater Professor Dr. Markus Graulich. Er ist Salesianer Don Boscos, Professor für Kirchenrecht und Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte im Vatikan. Sie hören jetzt diese Sendung von Radio Maria Schweiz, die wir zeitversetzt für Sie senden, und wir danken den Kollegen.
Liebe Hörerin von Radio Maria Schweiz, Österreich, Südtirol und Radio Horeb, ich heiße Sie wieder herzlich willkommen zur Reihe Die Theologie und das Werk von Josef Ratzinger, Papst Benedikt der 16. Heute mit dem spezifischen Thema Recht und Politik im theologischen Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. Und dieses Thema wird uns vorstellen Pater Dr. Markus Graulich aus Rom. Mein Name ist Vater Stephanos Athanasio und ich freue mich, Sie durch die Sendung auch begleiten zu dürfen. Ich stelle kurz Markus Graulich vor, bevor ich ihn dann begrüßen darf. Markus Graulich wuchs in Niedertiefenbach auf. Er trat am 15. August 1984 dem Orden der Salesianer Don Bosco bei. Er studierte Sozialpädagogik und katholische Theologie an der Theologischen Fakultät Benedikt Beuern. Er empfing am 25. Juni 1994 die Priesterweihe und war zunächst in Essen in der Seelsorge tätig. Nach einem Promotionsstudium wurde er 1999 an der Päpstlichen Universität der Salesianer zum Doktor Jur. Can. Promoviert. 2004 habilitierte er sich an der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Markus Graulich war Direktor des Instituts für Kirchenrechtsgeschichte sowie Professor für Grundfragen und Geschichte des Kirchenrechts an der Päpstlichen Universität der Salesianer in Rom. Außerdem war er stellvertretender Dekan der Fakultät für Kirchenrecht. Am 19. Juni 2009 wurde er durch Papst Benedikt dem 16. als Kirchenanwalt an den obersten Gerichtshof die apostolische Signatur und am 22. Dezember 2009 zudem zum Konsultor für das ständige Generalsekretariat der Bischofssynode berufen. Im April 2011 wurde Graulich zum Konsultor des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte ernannt. Papst Benedikt der 16. ernannte ihn darüber hinaus am 30. Dezember 2011 zum Richter an der römischen Rota. Papst Franziskus ernannte Graulich am 22. Mai 2014 zum Untersekretär des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte. Und in diesem Sinne begrüße ich herzlich Herr Graulich und wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute in diese Thematik einführen werden. Und in dem Sinne gebe ich Ihnen das Wort.
Ja, ich danke sehr herzlich für die Begrüßung und für die Einführung und hoffe, dass wir heute über dieses Thema nicht nur von meiner Seite her, sondern auch wechselseitig ins Gespräch kommen. Wir beschäftigen uns fast am Ende dieser Sendereihe über die Theologie von Josef Ratzinger, Benedikt den 16., mit der Frage nach Recht und Politik in seinem theologischen Denken. Wenn Sie diese Ankündigung im Programm gesehen haben, ist Ihnen vielleicht die Frage aufgetaucht, warum beschäftigt sich ein Theologe vom Range Josef Ratzingers mit den Fragen des Rechts und mit den Fragen der Politik? Sollten solche Fragestellungen nicht eher Juristen und Philosophen überlassen werden? Tatsächlich aber ist festzustellen, dass sich Josef Ratzinger von Beginn seines theologischen Schaffens der Frage nach dem Recht und der Frage nach der Politik stellt. Denn wer von der Kirche redet und wer versucht, ihr Wesen zu bestimmen, muss auch eine Antwort darauf geben, wie sich die Kirche zum Staat, zur Politik, zur Gesellschaft, zu den Fragen von Recht und Gerechtigkeit verhält. Finden wir diese Themen schon in seiner Dissertation und seiner Habilitation, so verstärken sie sich zunächst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, als sich Josef Ratzinger mit dem Verhältnis von Kirche und Welt beschäftigt und dabei der Frage nachgeht, welche politische Verantwortung der Glaube mit sich bringt. Diese Thematiken kommen noch einmal in einer neuen Weise auf ihn zu, als er Erzbischof von München und Freising und später Präfekt der Glaubenskongregation wird. Tatsächlich stammen die meisten Texte zu unserem Thema aus dieser Zeit und stehen oft im Zusammenhang mit der Frage nach der Zukunft Europas. In dieser Zeit wurde Benedikt XVI. Josef Ratzinger eingeladen, zu Fragen Europas Stellung zu nehmen. Er hat dazu auch zwei Büchlein veröffentlicht, Wendezeit für Europa und Werte. In seinem Pontifikat erhält das Thema nochmals eine neue Aktualität und es zeigt sich, dass vieles von dem, was Josef Ratzinger als Theologe angedeutet hat, in den Ansprachen seines Pontifikates zur Reife geführt wird. In dem, was ich Ihnen heute vorstelle, beziehe ich mich fast ausschließlich auf Texte des Theologen Ratzinger und werde hin und wieder einen Hinweis geben auf wichtige Ansprachen seines Pontifikates bzw. auf zwei seiner Enzykliken. Wie geht Josef Ratzinger die Frage nach dem Verhältnis der Kirche, des Glaubens zu Recht und Politik an? Ausgehend von Jesu Wort, Gott zu geben, was Gottes ist, und dem Kaiser das, was des Kaisers ist, ist Josef Ratzinger Zeit seines Lebens für eine Unterscheidung, eine Trennung von Kirche und Staat eingetreten. Er spricht in diesem Zusammenhang oft von einer gesunden Säkularisierung des Staates und einer notwendigen Entweltlichung der Kirche. Der Staat darf nicht an die Stelle der Kirche treten, und die Kirche nicht an die Stelle des Staates. Jeder hat seine Zuständigkeit und seine Sendung zu beachten, auch wenn sie es mit dem gleichen Menschen und seiner zeitlichen und ewigen Sendung zu tun haben. Der Staat ist seinem Wesen nach in der Geschichte immer irdischer Staat und kann nicht zum Gottesstaat werden. Die Kirche bleibt ihrem Wesen nach vom Staat verschieden. Gott ist nicht ein Instrument menschlichen Handelns. Was Kirche zum Staat beiträgt, ist anderer Art. Indem sie den Menschen für die Wahrheit öffnet, öffnet sie ihn für das Recht und lässt so das Maß der Gerechtigkeit in Erscheinung treten, ohne dass ein Staat, wie erfolgreich und mächtig er auch sein mag, mehr von einer Räuberbande als von einem wirklichen Staat an sich hat. Dieses vom heiligen Augustinus geprägte Wort vom Staat, der zur großen Räuberbande wird, wenn ihm die Gerechtigkeit fehlt, findet sich sehr häufig im Werk von Josef Ratzinger. Bekannt geworden ist es dadurch, dass er es auch bei seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag im September 2011 verwendet hat. An diesem Zitat des Kirchenvaters hängt Josef Ratzinger die Frage auf, wie der Mensch Gerechtigkeit finden und ein Recht setzen kann, das wirklich dem Menschen dient. In der Regel wird das Recht in den Staaten durch den gesetzt, der an der Macht ist, der die Regierung stellt. Wer Macht hat und über Autorität im Staat verfügt, der kann auch das Recht bestimmen. Das gilt in Diktaturen genauso wie in Demokratien. Inzwischen ist dies, so sagt Ratzinger, im Bewusstsein eines großen Teils der heutigen Parlamentarier, also der rechtssetzenden Autorität, dahin abgewandelt, dass das Recht, die in der Gesellschaft tatsächlich bestehenden Werturteile zu spiegeln und in Normen umzusetzen habe. Wenn auf solche Weise die Mehrheitsmeinung zur eigentlichen Rechtsquelle und zum inneren Maß der Autoritas wird, ist das Paradoxum nichts gelindert. Was heute Recht ist, kann durch wechselnde Mehrheiten morgen Unrecht sein. Und das Gleiche gilt auch umgekehrt. Es kommt nur noch auf die Möglichkeit an, seine Interessen durchzusetzen. So kann die Gruppe der Machthaber den eigenen Interessen dienen und das Recht des Stärkeren über den Schwächeren herrschen. Wo sind also, so fragt Ratzinger sich zeit seines Lebens, die Maßstäbe der Gerechtigkeit zu finden, nach denen sich das Handeln der Regierenden zu richten hat? In der Demokratie geschieht die Rechtsetzung durch die Entscheidung der Mehrheit. Im Parlament wird abgestimmt und nach Mehrheiten entschieden. Aber reicht das aus? Auch Mehrheiten können irren. Und Mehrheiten sind nicht gegen Manipulation geschützt. Wenn die Mehrheit immer Recht hat, dann muss das Recht mit Füßen getreten werden. Dann zählt im Grunde zuletzt die Macht des Stärkeren, der die Mehrheit für sich einzunehmen weiß. Ratzinger selber hat in seinem Leben erlebt, wie Recht mit Füßen getreten und durch Mehrheitsbeschlüsse Unrecht zu Recht erklärt wird. Zwar reichen in der heutigen Demokratie in vielen, wohl in den allermeisten Fällen, Entscheidungen aus, die aufgrund von Mehrheiten getroffen werden. Aber die Mehrheit kann kein letztes Prinzip sein. Es gibt Werte, die keine Mehrheit außer Kraft zu setzen das Recht hat. Die Vernunft, die moralische Vernunft, soll über der Mehrheit stehen. Wer nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts gelten soll, dann braucht es andere Maßstäbe als die Mehrheit. Denn das Mehrheitsprinzip lässt immer noch die Frage nach der ethischen Grundlage des Rechts übrig. Die Frage, ob es nicht das gibt, was nie Recht werden kann, oder umgekehrt, was seinem Wesen nach unverrückbar Recht ist, das jeder Mehrheitsentscheidung vorausgeht und von ihr respektiert werden muss. Ein Staat unterscheidet sich dann von der Räuberbande, wenn eine Gerechtigkeit ins Spiel kommt, die sich nicht am Gruppeninteresse misst, sondern an einem universalen Maß. Erst dann nennen wir das Gerechtigkeit, die den Staat aufbauen und die Gesetzesordnung konstituieren kann. Sie schließt den Schöpfer und die Schöpfung als ihre Orientierungspunkte ein. Das bedeutet, dass ein grundsätzlich gegenüber Gott agnostischer Staat das Recht nur noch auf Mehrheitsentscheidungen aufbaut, von innen her zur Räuberbande absinkt. Wo Gott ausgeschlossen wird, ist das Prinzip Räuberbande in unterschiedlich krassen oder gemilderten Formen gegeben. Wenn es um die großen Grundfragen des Lebens geht, darf sich der Staat nicht als Quelle der Moral verstehen oder an die Stelle des Reiches Gottes setzen. Aber zugleich gilt, dass er von einer transpolitischen Grundlage lebt und dass er nur gut bleiben kann, wenn die Grundlagen in Kräften sind, die er nicht selber hervorbringt. Der Staat darf, mit anderen Worten, sich nicht selbst zur Religion machen. Er muss profan bleiben und sich von der Religion als solcher unterscheiden. Aber er darf auch nicht in den puren Pragmatismus des Machbaren abgleiten, sondern muss um den Bereich sittlicher Überzeugung ringen, denn nur durch Überzeugung kann Ethos Macht sein und so dem Staat den Weg vorgeben. Gerechtigkeit ist also ein universaler Maßstab und fällt nicht mit Gruppeninteressen welcher Art auch immer zusammen. So wie der Staat nicht selber die Quelle der Moral ist, ist er auch nicht die Quelle der Wahrheit und kann daher auch keine Religion oder Weltanschauung vorschreiben. Er hat Religionsfreiheit zu gewährleisten. Aber wenn daraus die völlige sittliche und religiöse Neutralität des Staates gefolgert wird, dann wird das Recht des Stärkeren kanonisiert. Die Mehrheit wird zur einzigen Rechtsquelle, Statistik zum Gesetzgeber. Damit der Staat nicht zur Räuberbande wird, braucht er Werte, auf die sich die Gesetzgebung gründen kann. Er braucht Werte, die zugleich jeder Manipulation entzogen sind. Deshalb sagt Ratzinger, jede Verfassung ruht auf Grundlagen, die sie selber nicht vorschreiben kann, sondern die sie voraussetzen muss. Es geht immer um die Frage der Grundwerte. Freiheit ohne sittliche Grundlagen wird anarchisch und Anarchie führt unweigerlich in Totalitarismen. Ja, sie ist bereits eine Spielform des Totalitären.
Liebe Hörerinnen und Hörer, und nach dieser musikalischen Pause begrüße ich Sie herzlich wieder zurück zur Sendereihe Die Theologie und das Werk von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. mit dem spezifischen Thema eben Recht und Politik im theologischen Denken von Josef Ratzinger, Benedikt dem 16. Und da hat uns Pater Dr. Markus Graulich ja schon angefangen, das Thema zu erläutern und wir warten mit Spannung schon, wie er dann weiter die Thematik präsentieren wird.
Ja. Also die Ausgangsfrage, die Josef Ratzinger sich selber stellt, ist, wie kann ein Staat Recht setzen und dabei moralische Maßstäbe berücksichtigen, ohne dass die Kirche dort direkt eingreifen und sich an die Stelle des Staates setzen müsste. Für ihn ist die Frage nach der Gerechtigkeit verbunden mit Maßstäben, die der Staat und damit der Gesetzgeber nicht sich selber setzen kann, sondern die er als Grundwerte in Empfang nimmt. Freiheit ohne sittliche Grundlage wird anarchisch und Anarchie führt unweigerlich in Totalitarismen. Ja, sie ist bereits eine Spielform des Totalitären. Dies zeigt sich bei einer Thematik, die Josef Ratzinger vor allen Dingen in den letzten Jahren seiner Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation und dann in den ersten Jahren seiner Zeit als Pontifex Maximus beschäftigt hat, nämlich im Vordringen des Relativismus. Der Relativismus, der heute häufig zur allgemeinen Denkform erhoben wird und dabei in sein Gegenteil umschlägt, in Intoleranz und Dogmatismus. Denn der Relativismus basiert sich auf der Political Correctness. Er will die Herrschaft einer alleingültigen Weise des Denkens und Sprechens aufrichten. Im Relativismus wird es zur Pflicht, alles relativ zu sehen, während das Ausgehen von Werten als Intoleranz gebrandmarkt wird. Es wird zur Pflicht, alles als relativ zu sehen, aber wehe, man vertritt eine eigene Meinung, die dem Relativismus widerspricht. Dabei zeigt sich ein weiteres Merkmal der modernen Gesellschaften. Die Welt wird auf Tatsachen verkürzt. Alles ist zählbar, alles ist erfassbar, alles unterliegt dem Experiment, alles ist machbar. Das Eigentliche des Menschen, sein Wesen, seine Sehnsucht nach einer Zukunft wird abgedrängt in den privaten Bereich, wird zu etwas, was nur noch subjektiv ist. Dass das Dasein des Menschen zurückgebunden ist an einen Grund, dass er bezogen ist auf einen Schöpfer, wird nicht mehr wahrgenommen. Genauso wenig wahrgenommen wird die Tatsache, dass im Sein des Menschen ein Sollen liegt, dass er nicht alles tun kann, was möglich und was wissenschaftlich durchführbar ist. Das aber wird ausgeblendet, wenn nur noch das Machbare zählt. Vielfach ist nur das vernünftig, was ich im Experiment und mit den Methoden der Naturwissenschaft überprüfen kann. Jene Gestalt der Vernunft, die ihre Wurzeln im Glauben einer geschichtlichen, religiösen Kultur abschnitt, ist, so Ratzingers Verdikt über Europa, blind geworden. Wo bloß noch das experimentell Verifizierbare als gemeinsame Gewissheit anerkannt wird, bleibt für die Wahrheiten, die über das rein Materielle hinausgehen, lediglich das Funktionieren. Das heißt, das Spiel von Mehrheiten und Minderheiten als Maßstab übrig, das aber in seiner Isolierung notwendig zur Auflösung des Menschen führt. Das eigentliche Problem, vor dem wir heute stehen, ist die Blindheit der Vernunft für die ganze nicht-materielle Dimension der Wirklichkeit. Dabei wird auf der einen Seite die Schöpfung bestritten und damit der Schöpfer. Auf der anderen Seite wird das Jenseits bestritten und damit das Gericht, die Verantwortung, die Rechenschaft, die einmal abzulegen ist. Alles beschränkt sich auf das irdische Dasein. Alles muss hier auf Erden erreicht werden. Es gibt weder ewige Verantwortung noch Hoffnung auf Ewigkeit. Im Hinblick auf diese Aspekte ist es sehr nützlich, die zweite Enzyklika von Papst Benedikt zu lesen, die er unter dem Titel Spe Salvi über die Hoffnung geschrieben hat. Wie Hoffnung das Leben des Menschen bestimmt, wie Hoffnung das Leben des Menschen verändert, weil er eben nicht alles hier auf Erden erreichen muss. Leider ist diese Enzyklika sehr wenig beachtet worden. Gegenüber der Bestreitung von Schöpfung, Schöpfer und Hoffnung lädt Josef Ratzinger ein, wir müssen wieder begreifen lernen, dass die großen sittlichen Erkenntnisse genauso vernünftig und genauso wahr, ja wahrer sind als die experimentellen Erkenntnisse des naturwissenschaftlichen und des technischen Bereichs. Sie sind wahrer, weil sie tiefer an das Eigentliche des Seins rühren und entscheidungsvoller für das Menschsein des Menschen sind. Deshalb tut der Staat niemanden Unrecht, sondern er schafft im Gegenteil die Voraussetzungen des Rechts, wenn er die großen menschlichen Grundoptionen des christlichen Weltbilds zur Grundlage seiner Rechtsetzung macht. Wenn also im Staate eine Kultur gilt, die auch an christlichen oder an Werten des Glaubens geformt wurde. Josef Ratzinger hat sich sehr häufig damit beschäftigt, wie Europa seine christlichen Wurzeln abgeschnitten hat. Und er ist beängstigt, welche Konsequenzen sich daraus für die Gesetzgebung in den europäischen Staaten ergeben haben. Er hat seinerzeit in vielen Vorträgen dafür plädiert, dass man in der Verfassung Europas einen Gottesbezug hineinschreibt und auf die Wurzeln im christlich-jüdischen Erbe verweist, die tatsächlich Europa gebildet haben. Er hat gesagt, wen verletzen wir damit, wenn wir den Gottesbezug und die jüdisch-christlichen Wurzeln Europas erwähnen? Die Muslime werden dadurch nicht verletzt. Sie werden eventuell verletzt, wenn kein Bezug zu einer höheren Macht in der Verfassung des Staates steht. Er hat sich dafür eingesetzt, aber ist leider damit gescheitert. Politik ohne Wurzeln, Politik ohne Verankerung in einer Kultur, die auch durch christliche Werte geprägt ist, sie wird zum Totalitarismus, sie wird zum Relativismus, in dem nur noch die Political Correctness herrscht. Aber würde ein Gottesbezug in der Verfassung und würde das Bekenntnis zu Werten, die auch aus dem Glauben zu begründen sind, nicht die Zweiheit von Kirche und Staat, die gesunde Säkularisierung und die notwendige Entweltlichung widersprechen? Keineswegs. Denn das Politische, so sagt Ratzinger, steht zwar unter religiös begründeten ethischen Normen, ist aber nicht theokratisch verfasst. Es ist keine Gottesherrschaft. Das Christentum hat nie den Staaten eine Rechtsordnung vorgegeben, so wie dies andere Religionen getan haben. Der Katholik will nicht und darf nicht auf dem Weg über die Gesetzgebung Wertordnungen auferlegen, die allein im Glauben zu erkennen und zu vollziehen sind. Er darf nur das anmahnen, was zu den der Vernunft zugänglichen Grundlagen der Humanität gehört und daher für den Aufbau einer guten Rechtsordnung wesentlich ist. Auf diese Weise, und das ist das große Ratzinger-Thema und das Thema des Pontifikates von Papst Benedikt dem 16., hilft der Glaube der Vernunft wirklich zu erkennen. Denn neben dem eigentlichen Glaubensgut gibt es auch die Einsichten, zu deren Evidenz der Glaube beiträgt, die aber dann eben doch als vernünftig und der Vernunft als solcher zugehörig eingesehen werden und damit auch eine Verantwortung für die anderen beinhalten. Der Gläubige, der selbst Hilfe für die Vernunft empfangen hat, muss in das Ringen um die Präsenz der Vernunft und das Vernünftige eintreten. Das ist gegenüber der schlafenden oder kranken Vernunft eine Verpflichtung, die ihm für das Ganze der menschlichen Gemeinschaft auferlegt ist. Die Kirche will niemanden etwas aufzwingen, was er mit seiner Vernunft nicht erkennen kann. Aber sie erwartet die Achtung vor dem Gewissen derer, die ihre Vernunft vom christlichen Glauben führen lassen. Denn das, was das Christentum als Wert und als Grundlage der Entscheidung den Menschen anbietet, steht nicht nur in Übereinstimmung mit den großen ethischen Erkenntnissen der Menschheit, sondern es steht auch in der Übereinstimmung mit der Vernunft. Der Mensch braucht das Ethos, um er selbst zu sein. Das Ethos aber braucht den Schöpfungs- und Unsterblichkeitsglauben. Das heißt, es braucht die Objektivität des Sollens und die Endgültigkeit der Verantwortung und Erfüllung. Die Aufgabe der Kirche ist es daher, die Enge und Blindheit der Vernunft, welche der Politik oft zugrunde liegt, überwinden zu helfen und auf Dimensionen zu verweisen, die sonst nicht in den Blick kämen. Der christliche Glaube achtet das Eigensein des Staates, besonders des Staates einer pluralistischen Gesellschaft. Aber er weiß sich auch mitverantwortlich dafür, dass die Grundlagen des Rechts in Sichtweite bleiben und der Staat nicht orientierungslos dem bloßen Spiel wechselnder Strömungen ausgesetzt ist. Der Glaube ersetzt nicht die Vernunft, aber er kann zur Evidenz der wesentlichen Werte beitragen. Durch das Experiment des Lebens im Glauben gibt er ihnen Glaubwürdigkeit, die dann auch die Vernunft erleuchtet und heilt. Ich würde, so sagt Josef Ratzinger, demgemäß von einer notwendigen Korrelationalität von Glaube und Vernunft, Vernunft und Religion sprechen, die zu gegenseitiger Reinigung und Heilung berufen sind und die sich gegenseitig brauchen und gegenseitig anerkennen müssen. Wie aber kann der Glaube auf die Zeichen der Zeit antworten? Wie kann er in einer pluralistischen Gesellschaft Orientierung geben? Ratzinger sagt dazu, Glaube ist nicht Resignation. Glaube ist auch keine Resignation der Vernunft angesichts der Grenzen unserer Erkenntnis. Er ist nicht Zurückweichen ins Irrationale angesichts der Gefahren einer bloß instrumentellen Vernunft. Glaube ist ein Akt der Bejahung. Er beruht auf der Kraft des neuen Ja, das dem Menschen in der Berührung mit Gott möglich ist. Dadurch können die Grenzen der Vernunft ausgeweitet werden, über das rein Technische und Experimentelle hinaus, hin zur Wahrheit über das Sein und das Leben. Ich würde vorschlagen, wir machen wieder eine kleine Pause, um dann im letzten Teil die Aufgaben, die sich der Kirche in diesem Kontext stellen, noch einmal näher in den Blick zu nehmen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dieser Musikpause heiße ich Sie wieder herzlich willkommen zur Sendereihe Die Theologie und das Werk von Josef Ratzinger, Papst Benedikt der 16. mit dem Thema heute Recht und Politik im theologischen Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. mit Pater Dr. Markus Graulich.
Ja, im Verhältnis von Recht und Politik haben wir festgestellt, dass es eine notwendige Trennung und Zweiheit von Kirche und Staat gibt. die aber nicht ausschließt, dass die Kirche beiträgt zum Wertekonsens in der Gesellschaft, in dem der Glaube für die Reinigung der Vernunft eingesetzt wird, damit die Wahrheit über das Sein und das Leben in ihrer vollen Gültigkeit ans Licht kommt. Die erste Aufgabe, die die Kirche in diesem Bereich hat, besteht darin, dass sie von ihrer heiligen Überlieferung her die Grundmaße der Gerechtigkeit gegenwärtig hält und diese Grundmaße der Willkür der Macht entzieht. Es geht dabei um eine Aufgabe der Erziehung und der Bildung, darum, Überzeugungen zu schaffen, den Menschen zu helfen, dass sie mit Jesus und durch ihn sehen können, was sie aus eigenem nicht zu sehen vermögen. Die Kirche hat keine Politik zu machen, sondern die Menschen für die Wahrheit zu öffnen, für Gott, und damit auch zur Formung der Gewissen beizutragen. Sie hat in die Zeit hineinzusprechen und sich dabei dessen bewusst zu sein, dass sie über keine spezifische Erleuchtung für die konkreten politischen Fragen verfügt. Sie darf sich nicht als allgemeiner Träger der politischen Vernunft hinstellen. Sie zeigt aber der Vernunft Wege, in ihrer eigenen Verantwortung richtig zu handeln. Die christliche Sicht auf Staat und Religion bedeutet, dass der christliche Glaube den Staat von Anfang an in sein eigenes freisetzt und sich selbst einen eigenen Raum gewährt hat. So wie Vernunft und Glaube nicht ineinander aufgelöst werden, so müssen auch Staat und Kirche in ihrer eigenen Ordnung bleiben. Die Aufgabe der Kirche besteht nicht darin, mit aller Dringlichkeit an jener Reinigung des Geistes und der Geister zu wirken, die die Vernunft fähig macht, zu jener Selbstüberschreitung der Sehnsucht. Die Kirche muss zunächst entschieden ihr eigenes tun, dem Auftrag genügen, in dem ihre Identität gründet, Gott bekannt machen und sein Reich verkünden. Gerade so und nur so entsteht der seelische Raum, in der das Moralische seine Existenz zurückgewinnt, weit über den Kreis der Glaubenden hinaus. Die Kirche kann und darf nicht den politischen Kampf an sich reißen, um so die möglichst gerechte Gesellschaft zu verwirklichen. Josef Ratzinger hatte in seiner Auseinandersetzung mit der Befreiungstheologie mit solchen Versuchen zu tun. Die Kirche kann und darf sich nicht an die Stelle des Staates setzen, aber sie kann und darf im Ringen um Gerechtigkeit auch nicht abseits bleiben. Sie muss auf dem Weg der Argumentation in das Ringen der Vernunft eintreten und sie muss die seelischen Kräfte wecken, ohne die Gerechtigkeit, die immer auch Verzichte verlangt, sich nicht durchsetzen und nicht gedeihen kann. Die gerechte Gesellschaft kann nicht das Werk der Kirche sein, sondern muss von der Politik geschaffen werden. Aber das Mühen um die Gerechtigkeit durch eine Öffnung von Erkenntnis und Willen für die Erfordernisse des Guten geht sie zutiefst an. Es geht der Kirche darum, an die Grundlagen zu erinnern, an die Wahrheit, daran, dass es Dinge gibt, die nie recht werden, sondern immer unrecht bleiben, an die Werte, ohne die menschliches Zusammenleben nicht möglich ist. Die Wahrheit über das Gute, die aus der christlichen Überlieferung kommt, wird auch für die Vernunft zur Einsicht und so zu einem vernünftigen Prinzip. Nicht ist sie eine Vergewaltigung der Vernunft und der Politik durch irgendein Dogma. Ein gutes Beispiel in diesem Bereich sind die Menschenrechte. Sie stellen einen Schutzwall gegen Willkür dar, denn sie sagen, es gibt das, was immer recht ist. Und dies ist das wahrhaft Verbindende, weil es aus unserem Wesen kommt. In Hinblick auf die Menschenrechte wird dabei deutlich, Recht wird vom Menschen geformt, nicht geschaffen. Gerade die Menschenrechte sagen uns, Rechtsbegründung ohne Verweis auf das Transzendente, auf das, was den Menschen übersteigt, gibt es nicht. Wo Gott und die von ihm gesetzte Grundform menschlicher Existenz aus dem öffentlichen Bewusstsein verdrängt und ins Private, bloß Subjektive abgeschoben wird, löst sich der Rechtsbegriff auf. Menschenwürde und Menschenrechte sind Werte, die jeder staatlichen Rechtsetzung vorausgehen. Aber diese Vorrangstellung verweist letztlich auf den Schöpfer. Nur er kann Rechte setzen, die im Wesen des Menschen gründen und über die niemand verfügen kann. Es gibt also Grundlagen der Demokratie und des Rechtsstaates, die ihre letzte Begründung dort empfangen, wo Gott nicht ausgeschlossen wird. Der Glaube an den Schöpfergott ist die sicherste Gewähr der Menschenwürde. Würde man, so wird Benedikt XVI. Vor der UNO in New York sagen, die Menschenrechte aus diesem Zusammenhang herausreißen, würde man einer relativistischen Sicht Vorschub leisten, in der dann jeder Wunsch zum Recht werden kann und sich die Rechtsordnung selber ad absurdum führt. Dies darf aber im Hinblick auf die Rolle der Religion oder der Kirche im Bereich der Rechtsbildung nicht zu Fehlschlüssen führen. Ihre Rolle im Gegenüber zum Staat und in der politischen Debatte ist nicht, konkrete Normen zu liefern. Noch weniger geht es darum, konkrete politische Lösungen vorzuschlagen, was gänzlich außerhalb der Kompetenz der Religion liegt. Es geht vielmehr darum, auf der Suche nach objektiven moralischen Prinzipien zur Reinigung und zur Erhellung der Vernunftanstrengung beizutragen. Zum Wohl der Menschen ist der Dialog zwischen Staat und Kirche daher erforderlich. Die Religion ist, so sagt es Benedikt XVI. 2010 in der Westminster Hall, für die Gesetzgeber nicht ein Problem, das gelöst werden muss, sondern ein äußerst wichtiger Gesprächspartner im nationalen Dialog. Es geht also keineswegs um eine politische Aktion der Kirche, für den sie keinen Auftrag hat. Ihr eigen ist die Ebene des Glaubens, der Erziehung, des Zeugnisses und des Rates, des Gebetes und der dienenden Liebe. In diesem Zusammenhang bezieht sich Josef Ratzinger gerne auf das Beispiel der christlichen Politiker Europas in der Nachkriegszeit. Der neue Aufbau Europas nach dem Krieg vollzog sich ganz bewusst von den sittlichen Prinzipien des Christentums her und damit einerseits in Unabhängigkeit von kirchlichen Anordnungen, in der sachgerechten Eigenständigkeit des Staates, aber andererseits in bewusster Bindung an die geistige Mitte des Glaubens selbst. Für die heutige Zeit wünscht sich Josef Ratzinger daher das Wirken überzeugter Minderheiten. Das Wirken von Menschen, die in der Begegnung mit Christus die kostbare Perle gefunden haben, die dem ganzen Leben Wert gibt, sodass die christlichen Imperative nicht mehr wie Bleigewichte erscheinen, die den Menschen lähmen, sondern wie Flügel, die ihn aufwärts tragen. Solche christlichen Minderheiten leben den anderen die Werte vor, die sie gefunden haben, und um diese Minderheiten herum, die wie der Sauerteig in der Gesellschaft wirken, bilden sich Kreise der Zugehörigkeit und der Zuordnung. Dadurch entstehen Orte der Begegnung, die über sich selbst hinaus in das Ganze hineinwirken. Solche Minderheiten leben nicht im luftleeren Raum. Sie leben selbstverständlich davon, dass die Kirche als Ganze bleibt, aus dem Glauben an ihren göttlichen Ursprung lebt und daher zu dem steht, was sie nicht selber erfunden hat, sondern als Gabe erkennt, für deren Weitergabe sie Verantwortung trägt. Die Minderheiten machen diese große Gemeinschaft wieder lebendig, aber sie entzünden sich zugleich an der Lebenskraft, die in ihr verborgen ist und immer neu Leben schaffen kann. Was wir in dieser Stunde vor allem brauchen, sind Menschen, die durch einen erleuchteten und gelebten Glauben Gott glaubwürdig machen in dieser Welt. Nur über Menschen, die von Gott berührt sind, kann Gott wieder zu den Menschen kommen. Nur diese Menschen können Glaube und Vernunft zu einer wechselseitigen Reinigung führen und dazu beitragen, dass die Politik menschengerecht bleibt und der Staat nicht zur Räuberbande wird. Ich danke sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, wir danken Ihnen auch herzlich für diesen Vortrag zur Theologie und dem Werk von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Und dass Sie uns da wirklich ja, den Weg etwas gebahnt haben, das auch besser zu verstehen, was Recht und Politik im theologischen Denken eben von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., bedeutet. Pater Markus Graulich. Ja, nachdem wir jetzt hier in der Pause Händel gehört haben, wieder zurück zur Sendereihe Die Theologie und das Werk von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., wo uns eben Pater Dr. Markus Graulich eben das Thema vorgestellt hat, Recht und Politik im theologischen Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Und es sind auch schon Fragen eingegangen, die ich sehr gerne weiterleite an unserem Referenten. Und die erste Frage an Sie, Pater Graulich, ist folgender. Herzlichen Dank für diesen interessanten Vortrag, schreibt hier eine Hörerin, ein Hörer. Mir ist aber im Gedanken gekommen, als Sie über Mehrheitsentscheide gesprochen haben, dass unsere demokratischen Werte ja auf den Mehrheitsentscheidungen basieren. Kann man also sagen, dass Josef Ratzinger nicht so viel Wert auf Demokratie legt? Fragezeichen.
Nein, natürlich legt er Wert auf Demokratie und bewegt sich auch im grundsätzlich demokratischen Denken. Aber er erinnert die Demokratie daran, dass es Werte gibt, die ihr vorausliegen. Dass es Werte gibt, die der Abstimmung nicht unterliegen. Wir können nicht über Menschenwürde abstimmen. Wir können nicht darüber abstimmen, welchen Wert menschliches Leben hat. Also es gibt bestimmte Werte, die sind Mehrheitsentscheidungen entzogen. Und wenn wir die den Mehrheitsentscheidungen ausliefern, ist die Gefahr der Tyrannei und der Diktatur gegeben. Das ist das, worum es Ratzinger bei dieser Stellungnahme zu den Mehrheitsentscheidungen geht.
Mhm. Eine nächste Frage, die eingegangen ist, auch von einer Hörerin diesmal, ist, meine Frage bezieht sich auf die politische Theologie. Können Sie vielleicht nochmal erläutern, was Ratzinger daran falsch sieht? Ich habe immer wieder gehört, dass Papst Benedikt eben sich gegen die politische Theologie gewandt hat, aber habe nie ganz verstanden, warum.
Ja, das wäre eigentlich nochmal ein anderes Thema.
Das stimmt.
Er wehrt sich dagegen schon von Augustinus her, weil er möchte, dass Theologie Theologie ist, also Rede von Gott. Und dass man nicht von einem Staat her ein theologisches Denken entwickelt. Und deshalb sagt er ja, Kirche muss bei ihrem eigenen bleiben, sie muss Gott verkünden, sie muss das Evangelium verkünden und soll nicht politische Wahrheiten verkünden. Dafür hat sie keine Kompetenz und kein Mandat. Mhm. Aber dann die politische Theologie, da müsste man nochmal anders einsteigen. Also das ist nur mal so als kurze Antwort.
Ja, ja, als kurze Antwort für die Hörerin, ja, die das gefragt hat.
Ja.
Dann die nächste Frage. Pater Graulich, herzlichen Dank, schreibt hier die Hörerin, der Hörer. Ich habe mich gefragt, wie definieren Sie Recht oder wie kann man überhaupt Recht sprechen oder Recht formulieren, wenn nicht durch gesellschaftlich-politische Entwicklungsprozesse. Kann die Theologie Recht formulieren? Fragezeichen.
Nein, das würde auch Ratzinger nicht sagen. Sie kann nur dem Gesetzgeber Hilfestellung geben, das zu erkennen, was Recht ist. Also ich habe ja an einer Stelle gesagt, Recht wird geformt, nicht geschaffen. Ja, das heißt, ich nehme bestimmte Werte entgegen und schaue dann, wie ich sie in der Gesetzeslage umsetzen kann, wie ich daraus Recht machen kann. Also wenn ich sage, was heißt Menschenwürde, wie drückt sich das aus? Ich darf die Freiheit nicht beschränken, ich darf einen Menschen nicht töten, ich muss für ein Gesundheitssystem sorgen und so weiter. Das sind dann, die Kirche kann der Politik Hinweise geben, was Menschenwürde ist und wie man Menschenwürde begründet. Wie sie konkret gestaltet wird und wie sie geschützt wird, das ist dann Aufgabe der Rechtsordnung.
Dann eine nächste Frage, die eingegangen ist. Herzlichen Dank für diesen hervorragenden Vortrag. Ich habe mich gefragt, als Sie so geredet haben, auch hier in der Schweiz versuchen manche politischen Parteien das C hinwegzubekommen, also das christliche Erbe. Meine Frage ist also, beobachten Sie insgesamt in der Rechtsprechung der Europäischen Union, steht jetzt hier wahrscheinlich auch Europas insgesamt, eine Entchristianisierung?
Ein Abschied von den Werten, ja. Also man hat zunächst die Wurzel abgeschnitten, indem man in der Verfassung nicht mehr sagt, dass Europa auf den Werten des Christentums und des Judentums oder wie Papst Benedikt gesagt hat in der Bundestagsrede, auf Jerusalem, Athen und Rom beruht. Und in der Rechtsprechung des Gerichtshofes in Straßburg gibt es zum Teil Entscheidungen, die dann ganz klar antichristlich sind. Ja. Leider ist das eine Entwicklung, die festzustellen ist. Ja.
Und eine letzte Frage, die ich doch noch an Sie stellen möchte, mit Blick auf die Zeit. Die Gnade. Inwieweit ist für das Christentum die Gnade doch der zentrale Punkt und nicht so sehr das Recht?
Ja, die Gnade geht über das Recht, natürlich. Es gibt gerade im evangelischen Bereich einige Abhandlungen, die über Recht und Gnade schreiben. Der Lehrer von Josef Ratzinger, Gottlieb Söhngen, hat über Recht und Evangelium geschrieben, Gesetz und Evangelium. Die Gnade hat immer das letzte Wort. Und auch im Kirchenrecht ist das Heil der Seelen das oberste Gesetz. Aber die Rechtsetzung in der Kirche und außerhalb der Kirche soll dazu beitragen, dass der Mensch für die Gnade empfänglich wird und so leben kann, wie Gott sich das auf der Erde vorgestellt hat.
Ja, in diesem Sinne herzlichen Dank. Und ich habe ja schon, als ich Sie vorgestellt habe, gesagt, dass Sie auch Priester sind. Und in diesem Sinne würde ich Sie bitten, dass Sie unsere Hörerinnen und Hörer ja segnen.
Ja, sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch und alle, die in eurem Herzen tragt, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ja, herzlichen Dank Ihnen auch. Gottes Segen, viel, viel Kraft noch bei all Ihren Tätigkeiten. Bleiben Sie gesund und Gottes reichen Segen. Dankeschön.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch diese Sendung ist nun vorbei und wir warten dann mit Spannung auch die nächste. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Mit Ihnen hier am Mikro war Pfarrer Stephanos Athanasio. Gottes Segen, machen Sie es gut. Und herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war hier bei Radio Horeb und Radio Maria eine Sendung von Radio Maria Schweiz, die wir zeitversetzt gesendet haben. Recht und Politik im theologischen Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Mit Pater Dr. Markus Graulich. Sie können diese Sendung wie die ganzen Teile der Reihe bei uns nachhören im Podcast unter www.horeb.org. Sie können die Reihe auch auf CD bestellen, wenn Sie möchten, unter der 08328 921 120. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.